Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus aus dem 18. Kapitel. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du ihn zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch nicht auf sie, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Nächsten vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm, nicht siebenmal, sondern 77. Soweit die Worte aus dem Heiligen Evangelium.
Liebe Gemeinde, wir sind heute Morgen im Namen von Jesus Christus hier zusammengekommen. Wegen ihm sind wir hier nicht nur zwei oder drei, die unseren himmlischen Vater loben wollen, die gemeinsam danken und beten für das, was uns freut und das, was wir brauchen in der Hoffnung, dass wir es aus seiner Hand erhalten. Wir sind hier in seinem Namen zusammen und wir dürfen glauben, dass er als unser Herr und Erlöser auch bei uns ist. Gesegnet ist die Gemeinschaft, die in seinem Namen zusammenkommt. Gesegnet sind die Menschen, die in seiner Gegenwart zusammen sind. Da werden Fremde zu Schwestern und Brüdern. Da gibt es keine Konflikte, die zwei Menschen voneinander trennen. Keine Missverständnisse, die die Beziehungen vergiften, keine Uneinigkeiten und Beleidigungen, die uns negative Gefühle wie Schmerz oder ein schlechtes Gewissen hervorrufen. Oder? Gibt es das überhaupt? Ist die Kirche Jesus Christi so eine perfekte Gemeinschaft? Es gab immer Menschen, die davon träumten, dass die Kirche hier auf Erden ein menschliches Zusammensein ohne Risse und Konflikte ist oder sein sollte, mindestens. Und es gab auch immer wieder Heuchler, die behaupteten, die Kirche sei die Gemeinschaft ohne menschliche Schwächen, Sünde oder Konflikte. Sogar noch mehr, es gab immer jemanden, die ganz praktisch realisierten, dass es doch auch in der Kirche immer wieder Missverständnisse und Konflikte gibt und wir nichts dagegen tun können. So meinen sie, man solle doch einfach darüber hinwegsehen und diese menschlichen Konflikte nicht unsere Beziehung zu Gott beeinflussen lassen. Wir sollen doch nicht zulassen, dass unsere Uneinigkeiten unseren Lobpreis, unsere Gebete und unser Brotbrechen beeinflussen. Liebe Freunde, der Herr der Kirche, Jesus Christus, stimmt keinem dieser Standpunkte zu. Er hat seine Jünger und Nachfolger für diejenigen Situationen vorbereitet, wenn ein Bruder sündigt. Oft sogar gegen seinen eigenen Bruder in Christus. Und wenn es Konflikte zwischen Schwestern im Herrn gibt. Deshalb sagt er, wenn dein Bruder sündigt gegen dich, dann... Jesus weiß, dass auch die Glieder seiner Kirche sündigen gegenüber Gott und gegenüber seinen Geschwistern im Glauben. Jesus ermutigt uns nicht, diese sündhaften Konflikte in der Kirche zu leugnen und so zu tun, als ob sie nicht existierten. Im Gegenteil. Er ermutigt uns, darüber zu sprechen. Wenn wir nicht ehrlich und offen darüber sprechen, werden die Wunden, die sie im Leib Christi, das heißt in der Kirche, verursachen, nie heilen. Dabei wäre genau das Ziel: Heilung, Wiederherstellung und Versöhnung. Deshalb sollen wir direkt mit dem Menschen sprechen, der gegenüber uns gesündigt hat. Ich weiß, das ist sehr schwierig. Unsere tiefsten menschlichen Reflexe ziehen uns in die genaue gegensätzliche Richtung. Wir sprechen über unsere Konflikte und unsere inneren Verletzungen meist mit vielen anderen Personen, nur nicht mit dem Bruder oder der Schwester, die gesündigt haben. Offen darüber reden heißt nicht, es öffentlich zur Sprache zu bringen. Wenn wir hinter dem Rücken des betroffenen Menschen darüber reden, demütigen wir ihn. Und die seelische Wunde wird sogar noch tiefer und schadet schließlich sogar der ganzen Gemeinschaft. Der einzige Weg, Heilung und Versöhnung zu ermöglichen, ist, mit dem betroffenen Menschen mit Respekt und Liebe in einem geschützten Raum zu reden und diesen Schutz nur Schritt für Schritt und nur wenn nötig gegenüber anderen zu öffnen. Sicher, es braucht immer zwei für eine Versöhnung. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden, sagt die Bibel deshalb. Aber soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Demütigt euch selber und tut den ersten Schritt. Sucht aktiv die Versöhnung. Versucht es mehr als einmal, wenn nötig. Achtet darauf, dass wenn es doch zu einer Trennung kommt, ihr alles versucht habt, um sie zu verhindern. Aber warum ist das so wichtig? Nicht nur wegen der Qualität unserer Gemeinden, sondern auch wegen der Qualität unserer Beziehung zu Gott. Jesus sagt selber, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Anders gesagt, solange es zwischen Christen ungeklärte Konflikte gibt, können sie Gott nicht wirklich preisen. Meine Mutter hat in diesem Zusammenhang ein Stück ungarische reformierte Tradition bewahrt. Diese Tradition sagt, dass niemand zum Tisch des Herrn zum Abendmahl kommen sollte, ohne vorher alle Menschen um Verzeihung zu bitten, denen sie vielleicht Unrecht getan oder sie verletzt haben. Das hieß für meine Mutter, dass sie, schon als ich ein kleines Kind war, jeweils am frühen Morgen vor dem Abendmahlsgottesdienst zu uns Kinder und unserem Vater kam und sich für alle Worte und Taten, die uns wehgetan haben, entschuldigte. Ich erinnere mich, dass ich mich in dieser Situation jeweils nicht sehr wohl gefühlt habe. Es schien normaler zu sein, wenn Kinder sich bei den Erwachsenen entschuldigen. Und auch die Erwachsenen schienen einander nicht allzu oft um Verzeihung zu bitten. Meine Mutter hat das auch nur dann gemacht, wenn sie sich das für das Abendmahl vorbereitet hat. Ich denke, diese Erfahrung gab mir das erste Mal das Gefühl, dass das Abendmahl etwas ganz Besonderes ist und sich die Welt dadurch ein bisschen verändert. Solange es zwischen uns Konflikte gibt, können wir Gott nicht wirklich preisen. Gemäß Jesus ist das Lösen von zwischenmenschlichen Konflikten sogar so wichtig, dass wir den Gottesdienst deswegen unterbrechen sollen und erst dann unsere Gaben zum Altar bringen, wenn wir uns versöhnt haben. Wenn es um Vergebung und Versöhnung geht, ist die Realität hier auf der Erde eng mit derjenigen des Himmels verknüpft. Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten, sagt der Herr. Versöhnung ist die Grundlage für wirkungsvolles Gebet. Jemand hat einmal gesagt, dass Jesus damit eine strenge Bedingung an wirkungsvolle Gebete knüpft. Trennungen und Uneinigkeit gehört so stark zu unserem menschlichen Wesen, dass es schon fast ein Wunder ist, dass wir überhaupt etwas von unserem himmlischen Vater auf unsere Gebete hin erhalten. Ich glaube, die Worte unseres Predigttextes müssen wir auch in diesem Licht sehen. Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten und wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bezieht sich nicht unbedingt auf irgendwelche Christen, die zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo auf der Welt zusammenkommen, die Bibel lesen und beten. Es meint auch gerade zwei Christen oder Christinnen, die miteinander Konflikt haben, aber aktiv nach Versöhnungsmöglichkeiten suchen. Wenn zwei von euch irgendetwas in eurem Konflikt findet, über das ihr euch einig werdet und worüber ihr ehrlich gemeinsam beten könnt, dann bin ich überzeugt, dass euer Gebet erhört wird, weil eure neue Einheit die Wunde im Leib Christi, die eure Konflikt hervorgerufen hat, heilt. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, heißt nicht nur zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu sein, sondern es bedeutet eine tiefe existenzielle Einheit als Resultat einer ehrlichen Versöhnung zwischen zwei Menschen. Ich denke, Jesus meint hier, bemüht euch um Versöhnung und gerade dann werde ich mitten unter euch sein. Von Leonardo da Vinci wird erzählt, dass er sich beim Malen seines berühmten Abendmahlbildes einen seiner Feinde als Modell für den Judas nahm. Als er sich aber dann an die Gestaltung von Jesus machen wollte, war er dazu nicht in der Lage. Er konnte sein Bild erst fertigstellen, nachdem er die Figur des Judas geändert hatte. Liebe Gemeinde, ein ökumenischer Gottesdienst im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der Christen ist so ein Ort für Versöhnung, für uns individuell und als christliche Gemeinden. Wenn es einen speziellen Sonntag zu diesem Thema gibt, erkennen wir an, dass diese Einheit nicht automatisch Realität ist. Jedoch ist Versöhnung nur dann möglich, wenn wir so eine Gelegenheit nicht verpassen, indem wir uns zum Beispiel so verhalten, als ob wir nicht immer wieder gegeneinander sündigen würden, oder indem wir uns einreden, dass kaputte Beziehungen zwischen Menschen unsere Gottesdienste und unsere Gebete nicht beeinflussen. Ich hoffe, dass das Versprechen von Jesus Christus uns die Kraft, den Mut und den Durchhaltewillen gibt, die wir für Versöhnung brauchen. alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Amen.